Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich am Dienstag der sogenannten Woche der Demenz.
Wir alle in unserer Gesellschaft werden früher oder später kognitive Einschränkungen entwickeln. Der eine früher, der andere später, der eine mehr, der andere weniger.
Kognitive Einschränkungen seien also Alltag, sagt der Neurologe Andreas Jacobs. Ein Heilmittel ist noch nicht gefunden, aber die positive Wirkung von Musik auf Menschen mit Demenz, die kann die Wissenschaft bestätigen. Wir lassen uns in dieser Ausgabe von Kultur heute berichten, wie jung und alt miteinander musizieren können. Kinder der Berliner Vokalhelden besuchen regelmäßig Gäste einer Demenztagespflege. Das wird ein Thema sein bei uns. Wir berichten außerdem vom Afrika Film Festival in Köln und von einer Theater Premiere in Neuss mit dem Titel Die Prinzipalin. Aber erst einmal geht's in die USA, wo am Montagabend nach langer medialer Abwesenheit Kamala Harris in Erscheinung getreten ist. Die einstige und am Ende Donald Trump unterlegene US-Präsidentschaftskandidatin hat sich in eigener Sache zu Wort gemeldet. Im Live-Gespräch mit TV-Moderatorin Rachel Maddow. Denn heute erscheint Harris' Buch mit dem Titel 100 Days. Genau 107 Tage Zeit nur hatte die US-Vizepräsidentin der Demokraten, um ihre Wählerschaft von sich zu überzeugen. 107 Tage nur lagen zwischen dem Rückzug von Präsident Joe Biden und der Präsidentenwahl am 5. November 2024. Unsere USA-Korrespondentin Anne Reit hat den Fernsehauftritt von Kamala Harris für uns verfolgt.
Kamala Harris, Madam Vice President, thank you.
Thank you, Rachel.
It's good
thank
to see you.
Thank you. It's good to be here.
Es ist das erste TV-Interview seit der verlorenen Wahl. Und mit Rachel Maddow von MSNBC hat sich Kamala Harris jemanden ausgesucht, der ausreichend Vorschusslorbeeren im Gepäck hat. Und natürlich das sichtbar durchgearbeitete Buch mit blauem Einband und goldenem Titel.
The book is called 107 Days. It is compelling and funny and a little dishy.
Einige führende Demokraten dürften den Auftritt von Kamala Harris mit weniger Vorfreude erwartet haben. Schon vorher waren Auszüge veröffentlicht worden, in denen Harris doch schonungsloser als vermutet von diesen 107 Tagen erzählt. Von den Reaktionen auf ihre Nominierung, den freudigen und den zögerlichen, vom gesundheitlichen Zustand Joe Bidens. Als candid beschreibt Maddow das Buch, unverblümt.
There was so much, as we know, at stake.
Es stand so viel auf dem Spiel, betont Harris bei mehreren Gelegenheiten, um ihre Entscheidungen zu begründen. Warum sie ihre beiden Bedenken verschwiegen habe, warum sie, die schwarze Frau, nicht mit einem schwulen Vizepräsidenten angetreten ist, wie sie es sich eigentlich gewünscht hätte.
In 107 days, in one of the most
In 107 Tagen, in einem am heißesten umkämpften Rennen gegen einen Mann wie Donald Trump, war das ein wirkliches Risiko.
Sad, also realized it would be a real risk.
107 Tage, das heißt bei Kamala Harris auch immer nur 107 Tage. Zu wenig, um zu verhindern, dass Donald Trump ein zweites Mal Präsident wird. Und dieser Präsident ist im Gespräch zentral.
A tyrant.
Ein Tyrann, der die Regierung benutzt, um seine Launen und Fantasien auszuleben, weil er ein fragiles Ego hat. Vieles von dem, was sie seit dem Amtsantritt beobachtet habe, schreibt Harris in ihrem Buch, habe sie vorausgesehen. Den Machtmissbrauch, die Instrumentalisierung der Justiz, die Rache am politischen Gegner. Nicht aber die Kapitulation von Universitäten, Anwaltsfirmen, großen Unternehmen.
And these titans of industry are not speaking up.
Diese Industriegiganten sagen nichts, vielleicht wegen seiner Drohungen, vielleicht wollen sie ihm gefallen, wollen die Zustimmung für eine Fusion oder eine Ermittlung vermeiden. An irgendeinem Punkt aber müssen sie ihm die Stirn bieten.
But at some point, they've got to stand up.
Denn dann verändere sich auch etwas, glaubt Harris. Es ist erst wenige Stunden her, dass Disney die Rückkehr von Late-Night-Talker Jimmy Kimmel angekündigt hat. Welche Rolle Proteste dabei gespielt haben, ist offen. Aber Kamala Harris hofft auf Gegenwehr, auf mehr Gegenwehr. In etwas mehr als 400 Tagen sind die Zwischenwahlen für den Kongress, die mitentscheiden werden, wie viel Macht der US-Präsident weiterhin haben wird.
This person who's in the White House.
Diese Person im Weißen Haus hat den Wählern versprochen, eines zu tun, dass die Kosten und Preise runtergehen. Er hat sie angelogen. Das müssen wir uns für die anstehenden Wahlen merken. Kamala Harris pusht die harte Linie der Demokraten, den Shutdown, also die Zahlungsunfähigkeit der Regierung, dieses Mal in Kauf zu nehmen. Sie unterstützt die Bemühungen, die Wahlkreise favorabel zuzuschneiden, es den Republikanern gleichzutun, Feuer mit Feuer zu bekämpfen, sich nicht an die Regeln zu halten.
We tend to play by the rules, but I think this is a moment where you gotta fight fire with fire.
Mag sein, dass die führenden Demokraten am Ende dieses ersten TV-Interviews erleichtert sind, dass Kamala Harris keine weiteren Spitzen ausgeteilt hat. Eine wirklich überzeugende Kämpferin für die gemeinsame Sache haben sie aber auch nicht gesehen. Und auch die Frage nach ihrer eigenen Zukunft hat sie offen gelassen. Ob sie 2028 noch einmal antritt?
That's not my focus right now.
I know
it's not my focus at all.
Das sei derzeit nicht ihr Fokus. Ab heute ist Kamala Harris erst einmal auf Lesereise mit ihrem neuen Buch.
Und das war auch Anlass für ihr Interview in der Talkshow von Rachel Maddow. Anne Reit berichtete aus Washington, D.C. Und auch wenn wir uns jetzt auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert begeben, so geht es doch weiter mit einer Frau, die Erfolge und Niederlage einstecken musste, die große Veränderungen auf den Weg brachte und über die es trotzdem heißt, die Zeit für sie sei noch nicht reif gewesen. Caroline Neuber war so etwas wie die erste deutsche Theaterintendantin, hat eine Wandertheatergruppe gegründet und das Theater geprägt wie kaum eine andere. Das Rheinische Landestheater in Neuss hat jetzt, zum eigenen 100. Geburtstag, dafür gesorgt, dass einer der produktivsten Gegenwartsautoren und meistgespielten Dramatiker im deutschsprachigen Raum über die Prinzipalin Caroline Neuber ein Theaterstück geschrieben hat. John von Düffel, seit kurzem selbst Intendant in Bamberg. Die Premiere von Die Prinzipalin fand am Wochenende in Neuss statt. Elisabeth Luft war dabei.
Im Vogtland war's zu Reichenbach, da kam Caroline zur Welt. Noch vor 1700, in einer Zeit, in der man als Mädchen nicht zählt.
Fünf Vagabunden am Bühnenrand, vor dem dunkelroten Vorhang des Rheinischen Landestheaters in Neuss. In türkisem Federrock, mit cremefarbener Halskrause und orangener Perücke singen sie vom Leben ihrer Prinzipalin. Von ihrer früh verstorbenen Mutter und dem gewalttätigen Vater, von Fluchtversuchen und Selbstmordgedanken, aber auch von ihrem Glauben an die eigene Freiheit und ihre Liebe zum Theater. Geboren wird Caroline Neuber 1697 in Sachsen. Sie befreit sich von ihrem diktatorischen Vater und gründet mit 30 Jahren eine Wandertheatergruppe. Die spielt, ganz zeitgemäß, Komödien. Der beliebte Hans Wurst lockt das Publikum und so erhält die Gruppe das Privileg und die Finanzierung von Herzog August dem Starken. Aber Caroline Neuber reicht das nicht. Statt einfacher Unterhaltung will sie Inhalte vermitteln, neue Dramatik. Zum ersten Mal beschäftigt sie einen Autor für ihre Gruppe und verbannt gemeinsam mit dem Aufklärer Johann Christoph Gottsched den Hans Wurst von der Bühne. Doch das rächt sich. Bald steht die Kompanie ohne Spielerlaubnis und ohne Geld da. Aber die Prinzipalin glaubt weiter an ihre Idee und zieht mit ihrer Gruppe von Sachsen nach Hamburg, um dort ein bürgerliches Schauspiel zu etablieren. Ebenfalls ohne Erfolg. Sogar nach St. Petersburg werden sie engagiert von Zarin Anna Iwanowa persönlich. Nach deren Tod aber ist der Weg der Theatergruppe auch hier zu Ende. Für dieses Auf und Ab hat Ausstatterin Christina Kirk einen großen Wagen aus hellem Holz auf die Neusser Bühne gebaut. Auf der einen Seite eine Rampe, die andere Seite erinnert an ein Fachwerkhaus. Damit zieht die Truppe durch die Lande. Vom Bühnenhimmel hängen weiße Stoffbahnen und wehen bei Wind und Wetter. Vorne am Bühnenrand zerbricht Caroline Neuber sich den Kopf über die Zukunft ihres Theaters. Und auf der Rampe, da schimpft Hans Wurst über seine Absetzung in eng anliegendem Kostüm, gelb-grün-rosa kariert, mit schimmernden Puffärmeln und grünem Hut. In der Regie von Dirk Schirdewan läuft das Neusser Ensemble zu Höchstformen auf. Jede Figur wird mit Leben gefüllt, es wird abwechselnd witzig und traurig. Das Zuschauen macht richtig Spaß. Höhepunkt ist die Szene nach der Pause, wenn Hergert Engert im halbierten Kostüm Hans Wurst und zugleich Prinzipalin spielt und sich der großen Frage stellt, ob das ernste, herausfordernde Theater siegen wird oder doch der simple Humor von Hans Wurst. Die Parallelen zwischen den Sorgen der Prinzipalin damals und denen vieler Stadttheater heute sind nicht zu übersehen.
In welche Richtung soll sich unsere Kunst bewegen? In dieser Zeit der Krise und der Not. Wenn wir das Falsche tun, ist das Theater tot.
Mit Leichtigkeit verbindet Dramatiker John von Düffel in seinem Text aufklärerische Gedanken des 18. Jahrhunderts mit aktuellen Debatten über öffentlich geförderte Theater und der Biografie einer bedeutenden Theaterfrau. Dass Neubers Geschichte nicht schon viel häufiger auf der Bühne zu sehen war, ist merkwürdig. Immerhin brachte sie nicht nur das erste Stück von Lessing zur Uraufführung, wurde von Goethe in seinem Vorspiel auf dem Theater zum Faust erwähnt und gilt bis heute als erste deutsche Theaterintendantin. Aber dass ausgerechnet das Rheinische Landestheater Neubers Geschichte wieder mal ausgräbt, ergibt nur Sinn. Denn es gehört zu den wenigen, die bereits 4 Intendantinnen vorweisen können. Erst 2024 übernahm diesen Posten mit Marie Johansen die aktuell jüngste Theaterintendantin Deutschlands. Seitdem steigen zwar die Publikumszahlen, aber von Geldsorgen wird das Neusser Haus trotzdem geplagt. Immerhin brachte die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubauer zum Jubiläumsfest eine einmalige Erhöhung des Landeszuschusses in Höhe von 340.000 Euro mit. Für die hervorragende Arbeit des Neusser Theaters.
Elisabeth Luft über das jüngste Theaterstück von John von Düffel. Die Prinzipalin wurde am Wochenende am Rheinischen Landestheater in Neuss uraufgeführt.
Es ist ja alles irgendwie unvorhersagbar für jemand, der eine Demenz hat. Der weiß nicht, wer jetzt zur Tür reinkommt. Der weiß nicht, wo er ist. Und Musik gibt da einen Anker. Und diese alte Musik, die ich früher so geschätzt habe, die versetzt mich zurück in eine gute Zeit.
Die Musik als Anker, so beschreibt der Neurowissenschaftler und Musikermediziner Eckhard Altenmüller, wie wohlbekannte Melodien auf Menschen mit Demenz wirken. In Berlin hat man dafür die Formulierung gesungene Erinnerungen gefunden und unter genau diesem Titel läuft ein Projekt der Berliner Vokalhelden. Das ist ein großes Chorprogramm, das 2013 von den Berliner Philharmonikern ins Leben gerufen wurde. Vokalhelden zwischen 8 und 12 Jahren besuchen regelmäßig Gäste einer Tagespflege zwischen 75 und 90 Jahren. Das Ziel, Erinnerungen wecken und Kontakt und Austausch über Generationen hinweg pflegen. Die Gesangspädagogin Judith Campus leitet das Projekt und ich habe sie gefragt, wie läuft so ein Besuch ab?
Wir sprechen im Vorfeld mit den Kindern, was sie erwartet. Und die Kinder sind sehr neugierig, melden sich freiwillig, also keiner muss mitkommen, sondern sie wollen mitkommen. Viele erzählen im Vorfeld, dass ihre Großeltern auch an Demenz erkrankt sind oder sie Nachbarn kennen, die sowas haben. Und dann gehen wir in die Einrichtung und die Herrschaften warten dann schon auf uns. Die sitzen im Kreis und dann singen wir, die Vokalhelden, die Kinder singen den Herrschaften etwas vor, fragen dann, welche Lieder sie mögen. Die dürfen singen und dann wird auch gemeinsam gesungen. Kanons, mit Bewegung, ohne Bewegung. Es wird vor allem viel gelacht. Alle singen mit, auch das Personal, super nette Menschen. Und wir gehen mit sehr viel Energie wieder aus diesen Situationen raus.
Das passt ja alles sehr gut zu der Formulierung gerade von Eckhard Altenmüller. Eine gute Zeit, in die werden Menschen mit Demenz durch bekannte Melodien versetzt. Was genau beobachten Sie bei den Besuchern der Tagespflege? Woran merken Sie, dass Ihnen die Musik gut tut?
Sie lachen. Sie freuen sich auch an den Kindern. Ich habe manchmal den Eindruck, dass sie sich auch in ihre eigene Kindheit zurückversetzt fühlen und den Kindern auf Augenhöhe begegnen, im wahrsten Sinne. Die Herrschaften sitzen und die Kinder stehen vor ihnen oder laufen an ihnen vorbei und gucken wirklich auch in die Augen. Einige schlafen auch ein vor lauter Entspannung. Das nehme ich persönlich. Ich habe den Eindruck, dass die Stimmung einfach immer sehr, sehr gut ist. Ist aber auch getragen vom Personal, muss ich sagen.
Was hören Sie von diesem Personal? Wirkt so ein gemeinsames Singen nach oder ist das nur auf den Moment beschränkt?
Es wirkt nach und es wirkt vor, denn die singen sowieso mit den Menschen. Von Hans Albers bis Hildegard Knef, aber auch neuere Sachen. Wir haben von unserer Seite auch Lieder zusammengestellt, die sowohl die Kinder gerne singen, als auch die Patienten, nenne ich sie mal im weitesten Sinne. Und dieses Liederheft beinhaltet auch Fotos aus den Situationen, dass sie sich erinnern können, wie die Kinder da waren und welche Kinder da waren.
Mhm. Und unsere Gesellschaft wird immer älter. Die Zahl der Menschen mit Demenz wird dementsprechend steigen. Zurzeit schätzt man sie ja in Deutschland auf etwa 1,8 Millionen. Es braucht, so klingt das in meinen Ohren, mehr Projekte wie Ihres. Aber der Aufwand ist auch beträchtlich, auch wenn Sie jetzt ganz kurz und knapp erzählen können, wie das alles funktioniert.
Ja, wir mussten das natürlich beantragen. Wir buhlen um Fördergelder. Wir müssen die Kinder organisieren. Wir haben Schulen, die bis 16 Uhr gehen. Bei Tagespflegen sind die Gäste dann aber schon weg. Deshalb haben wir diese Projekte teilweise in die Ferien verlegt, dass die Kinder auch Zeit haben. Um das zu organisieren, ist wirklich immer ein ziemlich großer Aufwand.
Judith Campus als Gesangspädagogin, als Chorleiterin kennen Sie sich bestens mit den Wirkungen vom Singen aus. Wie genau erklären Sie diese besonders positive Wirkung der Musik und noch nochmal insbesondere des Singens auf Menschen mit Demenz?
Na, das ist chemisch ganz einfach zu erklären, weil beim Singen Endorphine ausgeschüttet werden, das Glückshormon. Dopamin wird ausgeschüttet, Adrenalin wird gesenkt, Oxytocin wird ausgeschüttet, das ist das Kuschelhormon, weil wir gemeinsam etwas machen, gibt es immer ein Gefühl der Gemeinschaft. Und daraus entsteht auch dieses Glücksgefühl der Geborgenheit, des Aufgehobenseins. Und da entstehen natürlich auch gemeinsame Schwingungen, die einfach angenehm sind. Und man kann während des Singens keine Angst haben, wo man einfach das Gefühl hat, also ich bin frei und leicht und nicht allein.
Und singen kann bei Menschen mit Demenz immer noch klappen, auch wenn sie gar nicht mehr sprechen können?
Ja, das ist der Hammer. Da kommen Lieder raus, wo man sagt, also ich hatte das mit einer Patientin, die hat dann gar nicht mehr aufgehört zu singen. Da kamen dann noch Strophen, die gar nicht in dem Liederbuch standen, weil sie die aus ihrer Kindheit kannte. Es ist einfach so, dass in der linken Gehirnhälfte wieder durch die Emotionen Zugang zur rechten Gehirnhälfte, wo das Sprachzentrum sitzt, freigegeben wird. Und das ist wirklich atemberaubend, wenn man sieht, welche Texte da freigesetzt werden.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie das unterschreiben, was gestern die Bundesinitiative Musik und Demenz gefordert hat, nämlich eine bedarfsgerechte Finanzierung nachhaltiger Strukturen und geeigneter Projekte durch die Politik.
Ja, kann ich. Und vor allem eine möglichst unbürokratische. Also wenn ich die Hälfte der Zeit dieses Projekts damit verbringe, Fördergelder zu beantragen, ist schon irgendwie der Spaß wieder weg. Das kann ich einfach nur unterschreiben. Was soll ich dazu sagen? Es müsste einfach alles viel schneller und einfacher gehen.
Das sagt die Gesangspädagogin und Chorleiterin Judith Campus von den Vokalhelden e.V. aus Berlin. Wir haben über das Projekt Gesungene Erinnerungen gesprochen. Gleich schon auf der Startseite des Afrika Film Festivals wird um Unterstützung gebeten. Preissteigerungen und Kürzungen öffentlicher Förderungen gefährdeten die Existenz des Kölner Festivals, heißt es da. Mehr denn je sei man auf private Unterstützung angewiesen. Ein deutlicher Hilferuf im Jahr 32 nach Gründung des Afrika Film Festivals, aber wie der künstlerische Leiter Sebastian Fischer auf Nachfrage sagt, er bleibe optimistisch, sonst könne man in den gegenwärtigen Zeiten gar keine Kultur machen. In seinem Fall heißt das Filme aus und über den afrikanischen Kontinent zeigen. Filmemacherinnen und Macher mit dem Publikum in Köln ins Gespräch bringen. Mit Erfolg. Viele Abende beim Afrika Film Festival sind ausverkauft und die Zuschauer folgen dem Spendenaufruf. 80 Filme aus 20 Ländern sind dieses Mal zu sehen und zwar unter dem Motto Voices of Change. Dorothea Markus berichtet.
In diesem Jahr fallen besonders eindrückliche Langzeitdokumentationen auf. Sie erzählen etwa von Menschen aus dem Kriegsgebiet Kongo, die ein Wrestling-Turnier organisieren. Oder von Arbeitern in Kobaltminen, die unter ausbeuterischen Bedingungen die Weisheit der Urahnen verteidigen. Oder sie geben Einblicke in den Aufbau einer Bibliothek, wie im Eröffnungsfilm How to Build a Library.
Ich habe gerade Bücher von afrikanischen Autoren gesucht. Ich habe keine gefunden. Das ist verstörend. Die meisten Inhalte in dieser Bibliothek stammen von weißen Männern. Das ist eine sehr eingeengte Perspektive auf unser Land. Wir müssen das ändern. Du willst nicht, dass deine Kinder das lesen.
Sagt eine Besucherin der Macmillan Memorial Library im Jahr 2017. Die Bibliothek stammt aus der Kolonialzeit und liegt im Herzen von Nairobi. Einst war sie nur weißen Menschen vorbehalten, heute ist sie halb verfallen. Doch zwei junge Kenianerinnen, Shiro Konange und Angela Wachuka, renovieren und dekolonisieren nun den Ort.
Wir stellen uns Bibliotheken nicht mehr als Räume voller Bücher vor, sondern voller Geschichten und Erfahrungen und Wachstum. Als Orte des kulturellen Erbes, Orte öffentlicher Kunst und öffentlicher Erinnerung.
8 Jahre lang haben Maya Lekhoff und Christopher King die beiden Frauen mit ihrer Kamera begleitet. Dabei kommen sie ihnen ganz nah. Wir sehen, wie sich die verstaubte Bibliothek mit ausgestopften Löwenköpfen und Porträts alter Kolonialisten in einen Ort des Austauschs verwandelt, mit Kaffee, Buchladen und vielen jungen Besuchern.
Die Geschichte dieser Bibliothek, dieser beiden Frauen, kann auf so vielen Ebenen etwas erzählen. Wie man die Narrative des Kolonialismus überwindet, was ein Klassensystem bedeutet, was Graswurzelbewegungen.
Erzählen die Filmemacher Maya Lekhoff und Christopher King. Und dass heute Hunderte von Kindern die Bibliothek täglich nutzen, Hausaufgabenclubs oder Tanzkurse dort besuchen. Dass Bildung ein wichtiges Thema ist, zeigt auf eindrückliche Weise auch der Dokumentarfilm Die Mütter von Chibok. Es ist das intime Porträt von vier Müttern in Nigeria, die ihr Leben nach der Entführung ihrer Töchter durch die Terrorgruppe Boko Haram meistern. Und von Töchtern, die Boko Haram entkommen konnten, nun selbst Kinder haben und zur Uni gehen oder eine Erdnussfarm aufgebaut haben.
Dank Gott für die gute Ernte. Ich bete für noch mehr Ertrag, damit ich dir deine Schulbücher kaufen kann.
Die Mütter tun alles dafür, die Geschichte ihrer Gemeinschaft und die Traumata neu zu erzählen. Sie helfen einander, bauen Erdnüsse an. Die Ernte wird immer besser. Sie bezahlen mit dem Erlös den Schulbesuch ihrer Kinder. Ich wollte sie nicht über ihr Leid definieren, sondern von ihrer Resilienz und ihrem Widerstand im Angesicht des Terrors erzählen.
Sagt der Filmemacher Joel Kachi Benson aus Lagos. Seit 2018 ist er regelmäßig zu den Frauen nach Nigeria gereist. Ein gefährliches Unterfangen. Er hat sie begleitet und sogar eine NGO gegründet, um ihre Erdnussernte besser zu verkaufen. Als der Regisseur im Kölner Kinosaal davon erzählt, weinen einige Zuschauerinnen, die sich an Lebenskämpfe ihrer eigenen Mütter erinnert fühlen. So nah ist Benson an die Frauen von Chibok herangekommen, dass er auch das Wiedersehen einer Frau mit ihrer kleinen Schwester filmen kann. 8 Jahre zuvor war sie von Boko Haram entführt worden.
Nimm dich zusammen. Das sind keine Tränen der Trauer. Heb deinen Kopf hoch. Dein Kind guckt dich an.
Sich selbst zusammenzureißen, weiterzumachen, die eigene Gewaltgeschichte überwinden, in die Zukunft blicken. Das Afrika Film Festival erzählt auf inspirierende und konstruktive Weise von Versöhnungsstrategien jenseits von Wut und Trauer.
Dorothea Markus über das Afrika Film Festival, das noch bis zum Sonntag in Köln läuft. Und jetzt die Kulturmeldungen mit Anna Kohn.
Eigentlich sollte Publizist Michel Friedmann ja nächstes Jahr im Literaturhaus in Klütz in Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Wir hatten ja gestern schon darüber berichtet, dass er wieder ausgeladen wurde. Laut dem Leiter des Literaturhauses hatte die Stadt Sorge, dass rechte Störer oder Hamas-Sympathisanten nach Klütz kommen und demonstrieren könnten. Der Bürgermeister dagegen hat finanzielle Gründe genannt. Michel Friedmann kommentierte seine Ausladung heute so, die anfängliche Begründung sei Rechtsextremismus gewesen.
Wenn ein Bürgermeister jetzt schon antizipiert, dass in einem Jahr Rechtsextreme meine Veranstaltung stören, dann muss entweder jetzt schon in diesem Ort die Hölle los sein oder aber es ist etwas, was vorgeschoben wird. Ich kann nur sagen, dass mit diesem ganzen Handeln dieses Bürgermeisters natürlich gerade in Mecklenburg-Vorpommern und in vielen Ländern in Ostdeutschland wunderbare Kulturinitiativen, die mutig sind, die sich für Demokratie einsetzen, für die Würde des Menschen, dadurch ja wieder verunsichert werden.
Das komplette Gespräch mit Michael Friedmann finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Am kommenden Montag hat der PEN Berlin zu einer großen Kundgebung in Klütz eingeladen. In der Einladung heißt es, das vorauseilende Einknicken vor Leuten, die nicht Kritik im Sinn haben, sondern Verhinderung, ist inakzeptabel. Der Austausch, auch die harte Kontroverse, gehört zu einer lebendigen Kultur. Canceln und gegencanceln nicht. Bei dieser Veranstaltung soll auch Michael Friedmann sprechen. Auch kreative Genies lassen sich offenbar manchmal von den Werken anderer inspirieren. Rembrandts vielleicht berühmtestes Gemälde, die rund 4x4 Meter große Nachtwache von 1642, wird zurzeit restauriert. Und dabei hat eine Historikerin entdeckt, dass der niederländische Meister den Hund unten rechts auf dem nächtlichen Gruppenporträt offenbar nach einem Vorbild gemalt hat. Er findet sich in sehr ähnlicher Pose auf einer älteren Zeichnung des Malers Adrien Pieters van de Venne. Sie war damals auf der Titelseite eines populären Buches erschienen und Rembrandt hat sie wohl, wie jetzt untersucht wurde, auch gekannt. Und zum Schluss noch ein Schlussstrich, der wird unter dem Kulturpass für junge Leute gezogen. Zum Jahresende wird das Angebot eingestellt. 18-Jährige bekamen ja seit 2023 ein Budget, das sie für Museums- oder Kinobesuche, Bücher und Konzerte ausgeben konnten. Die damalige Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte den Kulturpass eingeführt. Roths Nachfolger Wolfram Weimer hatte in den letzten Wochen das Aus des Kulturpasses schon angekündigt. Er begründet das ja vor allem mit einer Entscheidung des Bundesrechnungshofes. Demnach sei der Kulturpass verfassungsrechtlich nicht gedeckt. Diese rechtlichen Gründe hielt unter anderem der Deutsche Kulturrat nicht für stichhaltig. Er und andere Institutionen aus der Kulturwelt hatten das Ende des Kulturpasses kritisiert.
Soweit die Kulturmeldung von und mit Anna Cohn. Vielen Dank. Um die Rede von Donald Trump vor der UNO-Generalversammlung in New York geht es gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Soweit Kultur heute mit Marja Elmenreich.